Ja, vielen Dank dir, Niggi. Als ich so die Lieder mitgesungen habe, habe ich gemerkt, hey, da sind ja ganz schön viele Zeilen, Texte, die mit dem Predigttext zusammenpassen, dass dir dann auch immer diese Lieder einfallen, das ist super. Da hätte ich gar nicht dran gedacht, als ich den Text gelesen habe. Die Osterferien sind jetzt erst eine Woche her. Aber durch das lange Wochenende fühlt sich das schon viel, viel länger an, oder? Es ist so viel dazwischen passiert. In den Osterferien hat unsere Baustelle ja auch ein Stück weit pausiert. Das hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen. Und wir haben jetzt aber in den Bildern am Anfang auch gesehen, dass es dort weitergeht. Und genauso hat auch unsere Predigtserie pausiert in den Osterferien. Und da gehen wir jetzt auch wieder einen Schritt weiter mit Gott auf die Baustelle. Wenn wir heute aber die letzten oder die weiteren Kapitel des Buches Nehemia anschauen, dann werden wir sehen, dass es irgendwie gar nicht mehr um den Umbau geht, gar nicht mehr um den Mauerbau geht. Es gab also eine Zeit für Nehemia, wo er dieses Projekt angegangen ist, wo das wichtig war, wo er davon berichtet. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Und ich freue mich, wenn auch bei uns in der Gemeinde diese Zeit irgendwann vorbei ist. Bei Nehemia folgt jetzt quasi die Perspektive wieder zurück zu den Menschen. Das Volk rückt jetzt wieder ins Zentrum von ihm und den anderen Leitern. Und es geht jetzt in den letzten Kapiteln darum, das Volk aufzubauen. Ich bin mir sicher, dass weder Nehemia noch irgendwelche anderen Bauarbeiter, die hier an der Mauer von Nehemia mitgearbeitet haben, gedacht haben, ich will eine Mauer bauen, die richtig schön ist oder die die größte ist, die Leute jemals gesehen haben. Nein, das war wahrscheinlich gar nicht bei ihnen auf dem Radar, sondern es ging ihnen einfach nur um die Sicherheit des Volkes. Und die Mauer ist jetzt fertig, alle Löcher sind geschlossen, die Tore sind eingehängt und damit war es das für sie. Die Mauer ist nur Mittel zum Zweck. Das, worum es eigentlich geht, ist das Volk, das hinter der Mauer lebt. Und darum geht es jetzt. Das Volk Gottes wird durch das Wort Gottes aufgebaut. Das werden wir in diesem und den nächsten Kapiteln des Buches Nehemia sehen. Das Volk Gottes wird durch das Wort Gottes aufgebaut. Und damit lassen sich Nehemia und das Volk gar nicht viel Zeit. Wir sehen in Kapitel 6, dass die Mauer bereits nach 52 Tagen fertiggestellt war. Das ganze Volk hat reingeklotzt, Nehemia hat gut organisiert und nach 52 Tagen war diese Stadtmauer, die von den Babyloniern eingerissen, zerstört, die Tore verbrannt wurden, fertig. Wir wissen nicht genau, wie sie es geschafft haben, aber wir wissen, dass sie es geschafft haben. Und Nehemia berichtet auch ganz genau, wann es soweit war. In Nehemia 6 heißt es, dass am 25. Tag des 6. Monats die Mauer fertig war. Das ist jetzt so eine alttestamentliche Schreibweise. Wir würden sagen, am 25.6. Am 25.6., das Jahr spielt jetzt gerade nicht so die wichtigste Rolle, war die Mauer fertig. Und wenn wir dann weiterblättern und lesen, dann sehen wir schon, dass am 1.7., also nur ein paar Tage später, eine Vollversammlung des ganzen Volkes einberufen wurde. Also nicht nur die Israeliten, die in Jerusalem wohnten, sondern aus allen Dörfern und Städten drumherum. Und sie alle kamen am 1.7. in die Stadt. Und was der Grund dafür ist, damit steigt quasi das 8. Kapitel ein. Und dort heißt es, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. Hier taucht jetzt plötzlich ein anderer Charakter auf. Es ging bisher um Nehemia, jetzt wird plötzlich Esra erwähnt. Im Nehemia-Buch kam er noch nicht vor. Die Bibelleser kennen den Namen aber. Esra ist nämlich schon 15 Jahre vor Nehemia aus dem Exil in Babylon zurück nach Jerusalem gekommen. Und Esra war Priester Und sein Auftrag, als er zurück nach Jerusalem gekommen ist, war nicht die Mauer, sondern die größte Priorität des Volkes. Nämlich er sollte zuerst den Opferkult wieder aufrichten, sodass Israel endlich wieder opfern konnte nach 70 Jahre Pause. Und das Zweite, wenn der Altar aufgerichtet wurde, sollte er den Tempelbau einleiten und überwachen. Als Priester war das sein Hauptaugenmerk, Opfer und Tempel. Und obwohl er beides geschafft hat, sehen wir, dass irgendwie diese Erneuerung des Volkes, für die er eigentlich ja nach Israel zurückgekommen ist, nur ein Stück weit funktioniert hat. Er hat nur ein wenig Früchte gesehen. Das Volk an sich hat sich irgendwie nicht wieder zu Gott umgekehrt. Sie haben nicht diese Wende geschafft, die Esra gerne bewirken wollte. Aber vermutlich hat Esra sich damit irgendwie zufriedenstellen lassen, ist das falsche Wort. Er hat sich zumindest in den Hintergrund gestellt. Er hat nicht weiter drauf gedrängt, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, das Volk ist nicht so weit. Stattdessen hat er einfach im Hintergrund gewartet, bis der richtige Moment kommt. Und dieser Moment ist jetzt da. Denn das Volk selbst zeigt Initiative, wie wir es hier gelesen haben. Sie rufen Esra und sagen, hey, bring das Buch des Gesetzes mit. Damit meinten sie die 5 Bücher Mose. Bring es mit und wir wollen gemeinsam daraus lesen. In Vers 3 geht es dann weiter. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Es fällt auf, dass hier ganz genau berichtet wird, wer zuhört, als Esra vorliest. Die Männer, die Frauen und die Kinder, die es schon verstanden haben. Also nicht einfach alle, sondern die Kinder, die es verstanden haben. Es wird zweimal an dieser Stelle erwähnt. Darum fand die Versammlung wahrscheinlich auch nicht beim Tempel statt. Das würden wir ja eigentlich erwarten. Eine geistliche Vollversammlung des Volkes muss doch natürlich beim Tempel oder um den Tempel herum stattfinden. Aber es gab ein paar Probleme dabei. Zum einen durften in den ganzen Tempelbereich nur Israeliten, Leute, die aus einem anderen Volk waren und vielleicht einfach zum Volk dazugehörten oder Sklaven waren, die durften gar nicht in diesen Bereich. Und in den Inneren des Tempels, also in den Tempelvorhof, durften auch nur die Männer, nicht die Frauen. Aber wir sehen ja, dass es Esras Anliegen war, dass alle zuhören konnten. Und darum sind sie auf diesen Platz vor dem Tor gegangen, wo wirklich alle dabei sein durften, dabei sein konnten und zugehört haben. Und hier sehen wir auch das, was Pascal anfangs schon erwähnt hat. Der Gottesdienst dauert etwas länger, als wir es gewohnt sind. Vom frühen Morgen bis zum Mittag. Und wenn ich auf die Uhr schaue und sehe, wann ich angefangen habe, dann werden wir auf jeden Fall etwas länger brauchen, als wir es sonst machen. Aber ob ich es ganz so lang ziehen werde wie Esra, da dürft ihr euch überraschen lassen. Das waren jetzt die ersten 3 Verse. Und die fassen das ganze Geschehen kurz zusammen. In den nächsten Versen wird dieser Überblick jetzt etwas vertieft. Und da wollen wir jetzt auch mal zusammen reinschauen. In Nehemia 8, Abvers 4 heißt es, der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, nicht ganz so hölzern, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten stand Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja. Zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zechaja und Meshulam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten einige Leviten, nämlich Jeschua, Bani, Scherebia, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Und der Statthalter, das war schon einen zu weit, bis dahin. Das sind die Verse 4 bis 8. Den 8. Vers habe ich aus Versehen ausgelassen. Ich lese ihn einfach mal vor, er steht nicht in der Folie. Vers 8, der Abschluss dieses Abschnitts ist, sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Durch diesen Einblick in das, was da passiert ist an diesem 1.7., bekommen wir ein paar interessante Details zu dem, wie das Volk damals ihren Gottesdienst gefeiert hat. Und das Erste ist, Esra ist kein Alleinunterhalter. Er steht zwar auf dieser Plattform, aber links und rechts von ihm waren andere Leute. Wir wissen nicht genau, wer sie waren, aber wir sehen, dass im Verlauf des Gottesdienstes auch noch andere Leviten beteiligt waren. Zuerst liest Esra etwas aus dem Gesetz vor, erklärt es, und danach durften auch die anderen drankommen und haben ebenfalls abschnittsweise etwas vorgelesen und es dann erklärt. Und das ist uns auch wichtig als Gemeinde, dass wir keine One-Man-Show sind, weder in der Gemeindeleitung noch als Pastoren, als Hauptamtliche im Gottesdienst. Heute standen so viele Leute hier vorne und haben dazu beigetragen, dass der Gottesdienst funktioniert und so wird, wie er wird. Und dieses Prinzip, Leitung im Team, Gestaltung im Team, sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, im Alten und im Neuen Testament. Ein zweites Detail ist, dass das Volk in diesem Gottesdienst ihre Hochachtung vor Gott und vor dem Wort Gottes zum Ausdruck bringt. Sie bringen ihre Hochachtung vor Gott und seinem Wort zum Ausdruck. Zum einen durch diese hölzerne Bühne, die sie extra für Esra und die anderen aufgebaut haben, könnte man meinen. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, die Bühne ist gar nicht für Esra, so wie uns das so von den Lippen rutscht. Die Bühne ist da, damit das Volk gut hören kann, was aus dem Gesetz vorgelesen wird, damit sie die Erklärungen dazu verstehen und mitbekommen, was Esra tut, zum Beispiel dann auch die Anbetung, der Lob Gottes. Dafür war die Bühne da, sie sollten das mitbekommen. Und unsere Bühne hier vorne, die darf man dann in der gleichen Hinsicht auch nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass die Leute, die hier vorne stehen dürfen, irgendwie besonders sind. Die Bühne ist da, damit das verstanden wird, was wir als Gemeinde weitergeben wollen. Unsere Botschaft von Jesus, das, was er für uns getan hat, das Reich Gottes, das anbricht, all das, was wir als Gemeinde vermitteln wollen. Dafür ist diese Bühne da und wir wollen sie Jesus geben, seinem Evangelium und niemand anderem. Und genauso wird ihre Hochachtung auch dadurch sichtbar, dass sie aufstehen. Aber hier auch wieder wichtig, sie sind nicht aufgestanden, als Esra wie so ein Richter den Saal betritt und alle stehen dann auf. Nein, wann stehen sie auf? Als Esra das Gesetz ausrollt. Erst dann steht das Volk auf. Sie stehen also nicht für Esra auf, nicht für die Menschen, die auf der Bühne stehen, sondern nur für das Wort Gottes. Dafür stehen sie auf und dadurch bringen sie ihre Hochachtung vor Gott und seinem Wort zum Ausdruck. Und einige Gemeinden handhaben es auch heute noch so, dass wenn die Schriftlesung vor der Predigt oder im Gottesdienst beginnt, dass sie dann aufstehen. Das hat was, finde ich. Aber es gibt da kein richtig oder falsch. Dieser Text hier berichtet ja nur, was damals passiert ist. Nehemia will ja mit diesem Text nicht verordnen, liebe Gemeinde aller Jahrhunderte, steht auf, wenn die Schriftlesung erfolgt. Darum geht es ihm nicht. Aber die Frage, die wir aus diesem Gedanken mitnehmen können, ist, wie bringen wir als Gemeinde unsere Hochachtung vor Gottes Wort zum Ausdruck, wenn nicht durchs Aufstehen? Wie können wir das tun? Und diese Frage muss jeder für sich beantworten und überlegen, wie kommt meine Hochachtung vor dem Wort Gottes zum Ausdruck? Und ein drittes und letztes Detail, das ich hervorheben möchte, steht am Ende, in dem Vers, den ich ausgelassen habe in der PowerPoint. Dort stand ja, dass Esra und die Leviten abschnittsweise aus dem Gesetz vorgelesen haben und es dann erklärten, damit das Volk verstehen konnte, was dort im Gesetz steht. Und diese Reihenfolge finde ich total wichtig, auch für uns heute. Manchmal hört man Predigten oder Podcasts, wo die Redner einfach lange drauf losreden und hier und da werden so ein paar Bibelzitate, Wortfetzen eingestreut. Bei Nehemia ist das andersrum. Es wird abschnittsweise etwas aus dem Wort Gottes vorgelesen und dann wird dieser Abschnitt erklärt. Diese Reihenfolge ist die richtige. Und es geht nicht darum, dass irgendwie brillante Gedanken formuliert werden, dass der Redner rhetorisch total fit ist oder dass die Beispiele, die gebracht werden, total packen. Selbst wenn das gut und wichtig ist, das, was Vollmacht hat, das, was Menschen verändert, sind nicht menschliche Gedanken, sondern nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Macht. Und wenn wir das Wort Gottes predigen, in der Gemeinde, in den Kleingruppen, zu Hause, wo auch immer, dann kann Gott durch seinen Geist diese Macht entfalten und wirksam werden. Und dort, wo eine Gemeinde, ein Prediger, eine Kleingruppe, wer auch immer, Gottes Wort predigt, dort passiert Veränderung und Wachstum. Und Gemeinden, die diesem Prinzip folgen, die haben Zukunft. Alle anderen Gemeinden werden früher oder später vergehen. Das sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass das in Zukunft genau so sein wird. Wir sehen also, die Zeit des Mauerbaus ist vorbei. Esra, Nehemia, die Leiter des Volkes, richten ihren Blick jetzt auf das Volk, weg von der Baustelle hin zu den Menschen. Und Gottes Volk wird durch Gottes Wort aufgebaut. Im nächsten Vers sehen wir die Reaktion des Volkes und auch Nehemias und Esras auf das, was sie vorgelesen haben. In Vers 9 heißt es, und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, nachdem das alles passiert ist, nachdem sie abschnittsweise vorgelesen haben, all das, da sagten sie Folgendes, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Warum haben Esra und Nehemia das Volk aufgefordert, nicht zu trauern, nicht zu weinen? Nun, es steht im letzten Satz, sie sind offensichtlich tief getroffen worden von dem, was sie da aus dem Gesetz gehört haben. Das können wir, glaube ich, heute nicht so verstehen, von den 5 Büchern Mose so getroffen zu werden, dass wir anfangen zu weinen, dass wir traurig werden, dass das Fest in eine Trauerfeier umgewandelt wird. Aber genau das ist hier passiert. Wir wissen nicht, was Esra und die anderen vorgelesen haben, worüber sie geredet haben. Aber sehr wahrscheinlich war es ein Teil des Bundesschlusses, also der Vereinbarung zwischen Gott und dem Volk Israel. Dort, wo drin steht, wie das Volk Israel sich verhalten soll, wenn sie Segen Gottes empfangen möchten. Aber da steht auch immer genauso drin, wenn sie sich von Gott abwenden, wird Gott seinen Segen auch wieder von ihnen wegnehmen. Und was dann passiert, haben diese Leute, die gerade eben zuhören, am eigenen Leib gespürt. Sie waren 70 Jahre im Exil in Babylon, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Und das hören sie jetzt. Das wurde ihnen vorgelesen und erklärt. Und obwohl sie es wissen, merken sie wahrscheinlich auch, ihr Leben im Hier und Jetzt ist immer noch nicht von diesem Gesetz geprägt. Ihre Kultur, ihr Leben, ihre Gewohnheiten sind ja immer noch die, die sie von ihren Vätern gelernt haben. Sie leben also quasi immer noch nicht so, wie Gott es eigentlich gefällt. Sie haben noch nicht diesen Lebensstil entdeckt, der Segen Gottes wieder in ihr Volk zurückbringt. Und das macht sie traurig. Das lässt sie weinen. Und daran sehen wir, wie das Volk auf diese Schriftlesung und Erklärung reagiert hat. Und dann wird Esras Reaktion beschrieben, wie er darauf reagiert. In Vers 10 lesen wir, er fuhr fort, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speise mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Statt traurig zu sein, verordnet Esra jetzt quasi ein rauschendes Fest. Er geht einfach darüber hinweg. Das darf man doch gar nicht, würde man heute sagen. Aber Esra tut es. Er hat andere Maßstäbe, andere Prioritäten. Er verordnet dieses rauschende Fest. Sie sollen gutes Essen genießen, süße Getränke trinken. Damit sind alkoholische Getränke gemeint. Und wisst ihr noch, in welchem Monat das alles passierte? Am 1.7. Und der siebte Monat im jüdischen Kalender war ganz besonders von Feierlichkeiten und Festen geprägt. Quasi den ganzen Monat hindurch hatte Israel nach dem Gesetz Gottes etwas zu feiern. Und Esra will nach der Schriftlesung dieses Gesetzes jetzt wahrscheinlich daran anknüpfen und den Juli, den siebten Monat, so nutzen, wie Gott es eigentlich verordnet hatte. Keine Trauer, kein Weinen, sondern Freude und Feiern. Und er liefert auch gleich die Begründung dafür, warum er über die Reaktion des Volkes hinweggeht und warum er dazu übergehen will, diese Feste jetzt trotzdem zu feiern. Es geht ihm nicht einfach nur darum, wie man vielleicht denken könnte, wenn man hört, Schriftgelehrter, er will einfach nur den Wortlaut des Gesetzes umsetzen. Nein, darum geht es Esra nicht. Er begründet es vielmehr mit dem Prinzip, dass Gott in diese Feierlichkeiten, in die ganzen Feiertage hineingelegt hat, nämlich die Freude an Gott. Die Freude an Gott ist der Grund dafür, warum Israel jetzt trotz aller Umstände feiern soll. Die großen jüdischen Feste, die basieren alle auf Rettungstaten Gottes. Dort, wo Gott außergewöhnlich in der Geschichte Israels gehandelt hat, dort wurde dann ein Fest daraus gemacht. Und dieses Fest, jedes einzelne Fest, sollte das Volk daran erinnern, wie Gott gehandelt hat. Und durch diese Erinnerung sollte wieder Freude über Gott entstehen, dass sie auf seiner Seite stehen, zu ihm gehören, zu dem Gewinner. Seine Macht, wer er ist, seine Treue, all das wurde ihnen durch die Feierlichkeiten immer wieder ins Bewusstsein gerufen und sollte die Freude an Gott stärken. Ihnen sollte bewusst werden, dass sie das Volk des Gottes sind, der Ägypten besiegt hat, die damalige Weltmacht. Sie sollten daran erinnert werden, dass sie das Volk des Gottes sind, der das Meer geteilt hat. Sie sind das Volk des Gottes, der sie trotz der Wüstenwanderung versorgt hat. All das wurde durch diese ganzen Feiern immer wieder ins Bewusstsein gerufen. Und die Zugehörigkeit zu diesem Gott sollte in jeder Lebenssituation ihre Zuflucht sein. Das war quasi ihr Bunker, in den sie sich zurückziehen durften, egal wie es in ihrem Leben gerade aussah. Keine Stadtmauer, keine Armee, nicht das Wohlwollen des persischen Königs, nichts davon. Das war ja alles vergänglich, sondern nur die Treue und die Macht Gottes, sein Wesen, wer er ist und wie er ist, das war ihre Zuflucht. Das sollte ihre Zuflucht sein. Und darum ist es Esra so wichtig, dass sie jetzt trotz allem dieses Fest feiern. Und wichtig ist, dass weder damals noch heute diese Freude, von der Nehemia hier spricht, irgendwie nur auf ein emotionales Hochgefühl reduziert werden kann. Esra verordnet ihnen hier nicht happy clappy, seid einfach glücklich. Darum geht's ihm nicht. Freude wie das Alte und Neue Testament es definieren, ist was ganz anderes. Kein Gefühl. Es ist eine innere Haltung, ein Bewusstsein des Wesens Gottes, das mich glücklich macht. Die Zugehörigkeit, das Wissen dazu, dass ich auf seiner Seite stehe. Und wenn wir denken, dass es nur darum geht, dass wir Freude an Gott ausdrücken sollen, wenn das Leben es gut mit uns meint, alles so läuft, wie wir es gern haben, dann sind wir auf dem falschen Weg. Denn in solchen Zeiten, seien wir mal ehrlich, wer denkt dann irgendwie an einen Zufluchtsort oder an einen Rückzugsort, wo wir sicher sind, wenn alles gut läuft? Wir sehen stattdessen gerade in den Psalmen, dass dann, wenn das Leben drunter und drüber geht, immer wieder nach Gott als der Burg, nach der starken Festung geschrien wird. Dann brauchen wir Zuflucht. Und in solchen Momenten kann uns die Freude an Gott so eine Zuflucht sein, so ein Schutzschild sein. Und das klingt irgendwie paradox, denn in solchen Situationen, wo es uns gerade nicht gut geht, da wollen wir ja, dass Gott eingreift, dass er das Problem löst, dass er dies oder das aus der Welt schafft, damit es mir wieder gut geht und ich mich freuen kann. Aber wir sehen immer wieder in der Bibel, dass dieses Prinzip umgedreht wird, dass die Freude unabhängig von den Umständen ist und dass die Freude da sein kann, wenn alle äußeren Umstände uns eigentlich zum Weinen bringen. Das Volk hört auf Esra und Nehemia und sie fangen an, dieses rauschende Fest zu feiern. Und in den nächsten Versen sehen wir, dass sie nicht nur am 1.7. gefeiert haben, sondern auch am 2., am 3., am 4., am 5., eine Woche lang haben sie gefeiert. Sie waren eine Woche lang zusammen in Jerusalem, haben gegessen, getrunken und es sich gut gehen lassen. Und daran sehen wir ein zweites Prinzip, das Gott in diese Festwochen und Feiertage hineingelegt hat. Erstens sollten ja alle Israeliten, nicht nur die in Jerusalem, sondern auch aus den Städten und Dörfern zusammenkommen und sich in Jerusalem treffen. War also ziemlich rappelvoll in dieser Stadtmauer jetzt. Das Leben pulsierte. Aber Gott ordnet im Gesetz an, dass das Volk nicht einfach nur mit Mann und Maus hinkommen soll, sondern dass sie auch all das, was sie gesammelt haben, an Ernteerträgen, an Tieren, dass sie das mitbringen sollten zu diesen Festen. Die Familien kamen also nicht einfach nur als Familie, sondern hatten Tiere, Getränke, Brote, all das, was wir zu so einem Picknick vielleicht mitnehmen, im Schlepptau. Und das nicht nur ein wenig, sondern ihren Zehnten, das, was sie Woche für Woche, Monat für Monat zurücklegen sollten, um es bei diesen Festen zu feiern und zu genießen, das hatten sie mit. Und sie brachten es zum Tempel, dort wurden die Tiere geschlachtet. Die ganze Woche hindurch haben sie dann die Teile des Fleisches, die sie essen durften, gegessen. Das, was sie mitgebracht haben an Speisen, auch zu sich genommen und Getränke. Sie haben einen Teil davon Gott geopfert, so sollte es sein. Aber den anderen Teil, den sollten sie mitbringen, damit es eben ein Opferfest wurde. Eine Feier, ein riesiges Gemeindefamilienpicknick, würden wir vielleicht in unserer Gemeinde sagen. Und da sehen wir, dass das Volk dem Ganzen jetzt gehorsam war. Sie feiern ein rauschendes Fest, obwohl es ihnen vielleicht im ersten Moment nach der Lesung des Textes nicht danach war. Und das, was wir bis jetzt gelesen haben, war der erste Tag. Ihr wisst, wie viele Tage es noch dauert, also könnt ihr ein bisschen abschätzen, wie lang die Predigt noch sein wird. Was am zweiten Tag passiert, sehen wir jetzt im nächsten Vers. Am zweiten Tag versammelten sich alle Familienoberhäupter und die Priester und Leviten bei Esra, um das Gesetz genauer zu studieren. Also an Tag 1 war das ganze Volk da, eine Vollversammlung. Nehemia und die Leviten stehen auf der Holzbühne, lesen und predigen, erklären. Und jetzt am zweiten Tag gibt's quasi so ein Leiterschaftstraining. Die Leiter der Sippen werden eingeladen. Sie kommen zu Nehemia, zu Esra, zu den Leviten und sie machen dann quasi so eine Kleingruppe, Study Group und überlegen gemeinsam, was bedeutet das Wort Gottes, das Gesetz Gottes eigentlich für uns? Und sie fangen einfach an zu lesen. Und dass es nicht nur irgendwie so ein Freizeitvertreib war, um das Fest rumzukriegen, das sehen wir in den nächsten Versen. Es war ihm total ernst damit. In Vers 14 geht es weiter und dort heißt es, im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat, ihr wisst, wir sind gerade im siebten Monat, sie lesen, im siebten Monat in Laubhütten wohnen und dies auch bekannt machen sollten, also dem ganzen Volk. Daraufhin ließen sie in Jerusalem und in allen Städten der Israeliten ausrufen, geht hinaus, geht auf die Berge und holt Zweige von Olivenbaum und vom wilden Ölbaum, Myrten und Palmzweigen und solche von anderen Laubbäumen, um daraus Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Sie lesen also gemeinsam die Bibel, ihr Gesetz, und entdecken, dass zu dieser Zeit, in der sie sich jetzt gerade befinden, Gott durch Mose eigentlich vorgegeben hat, dass das Laubhüttenfest gefeiert wurde. Vielleicht kannten sie aus der Erinnerung und Erzählung der Vorfahren noch das Laubhüttenfest, aber in Babylon haben sie es natürlich nicht gefeiert. Und jetzt lesen sie, dass zu dieser Zeit das Laubhüttenfest gefeiert werden sollte. Und was tun sie? Sie sind sofort gehorsam und setzen es um. Sie lassen in Jerusalem und ganz Israel aufrufen, holt euch Zweige, baut euch Laubhütten und wohnt da drin. Und dieses Laubhüttenfest, das sollte, wenn man das Gesetz liest, 3. Mose, 5. Mose, da kann man es nachlesen, sollte nach der Erntezeit gefeiert werden, wo das Volk quasi die ganzen Früchte, den Ertrag des Jahres eingefahren hat und das Fest sollte an die Wüstenwanderung erinnern. Interessant. Nach der Erntezeit daran erinnern, dass Gott sie auch in der Wüstenzeit versorgt hat. In der Wüstenzeit gab es natürlich keine Aussaat, keine Ernte. Aber trotzdem hat Gott sie in der Wüstenzeit versorgt. Also der Zeitpunkt von Gott ist auch ganz wohl gewählt, nach der Erntezeit daran erinnern, dass ich euch zwar die Ernte schenke, aber ich bin überhaupt nicht darauf angewiesen. Ich kann euch auch in Wüstenzeiten versorgen. Das ist die Aussage, das ist die Erinnerung des Laubhüttenfestes. Und sie sollen, wie wir es gerade gelesen haben, in so provisorischen Laubhütten wohnen. Wie es damals aussah, das wissen wir natürlich nicht. Ich habe aber ein paar Bilder herausgesucht. So könnte es bei manchen Familien aussehen. Ihr seht hinten schon mal die kleine Liegematte. Das Mädchen war wahrscheinlich die erste, die ihr Bett da gleich reingetragen hat. Es könnte aber auch heutzutage so aussehen. Nicht mehr ganz so provisorisch, sondern Bretter wachsen jetzt nicht an Bäumen, aber ist wahrscheinlich auch schon einfach Teil der Kultur. Aber oben seht ihr die Laubbüsche obendrauf. Es gibt auch die Balkonvariante. Wenn man keinen Garten hat quasi, dann kann man trotzdem dran teilnehmen. Also sie nehmen es wirklich ernst und versuchen es zu leben. Oder auch dann quasi ganze Straßenzüge, ihr könnt es gerne mal googeln, ganze Straßenzüge werden dann mit solchen Laubhütten geschmückt, weil sie einfach das umsetzen wollen, was Gott in seinem Wort sagt. Und wir könnten das alles noch vertiefen. Ich gehe mal einen Schritt weiter und möchte jetzt einfach nur von dem, was wir hier gerade gesehen haben, von der Reaktion des Volkes, Reaktion Esras und der Leiter des Volkes, die Frage stellen, wie gehst du damit um, wenn Gott dich durch sein Wort anspricht? Wie gehst du damit um, wenn Gott in einer Predigt, bei der Bibellese im Hauskreis oder zu Hause, wenn du selber liest, merkst, der Heilige Geist spricht dich durch das an, was du gerade gelesen oder gehört hast? Setzt du es dann einfach schnurstracks um, so wie die Leiter des Volkes es hier getan haben? Oder tust du einfach die Kopfhörer rein, hörst die nächste Predigt an, weil der Impuls, der dann kommt, der ist vielleicht leichter. Man kann ja alles einfach wegspülen durch neue Impulse und das, was Gott durch sein leises Reden sagt, einfach mit lauten Impulsen übertönen. Wie gehst du damit um? Und wir müssen ja ehrlich sein, die Ethik der Bibel, die Ethik des Neuen Testaments ist ziemlich herausfordernd. Gerade in der heutigen Zeit ist vieles, was wir in der Bibel lesen können, in genauen Gegensatz zu dem, wie unsere Umwelt, wie unsere Nachbarn, unsere Kollegen und Freunde es ausleben. Ein Beispiel: Jesus spricht häufig von Versöhnung oder Vergebungsbereitschaft. Und wenn wir das einfach so in einer Predigt hören oder einen Bibeltext lesen, dann nicken wir ganz brav und denken, ja, Jesus hat es gesagt, so muss es sein. Aber wenn dann etwas vorgefallen ist und Gott dich anspricht und dich dazu herausfordert, zu vergeben oder dich zu versöhnen, was machst du dann? Oder ein anderer hoher Wert im Reich Gottes ist die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit. Und das ist heutzutage auch so eine Sache. Ein Ja soll ein Ja sein, heißt es im Neuen Testament, und nicht ein Vielleicht oder Hoffentlich. Wie aufrichtig gehst du mit deiner Familie um? Wie aufrichtig gehst du mit deinen Freunden um? Wie aufrichtig gehst du mit deinen Geschäftspartnern um? Wer oder was bestimmt deine Marschroute in Sachen Ehrlichkeit? Ist es das Handeln anderer oder das Vorbild Jesus? Im Neuen Testament werden wir als Gemeinde ja als das neutestamentliche Volk Gottes bezeichnet. Und das dürfen wir uns darum alles zu Herzen nehmen, was wir hier in Nehemia lesen. Ist natürlich in gewisser Weise angepasst an das Neue Testament, aber trotzdem spricht Gott auch zu uns. Ja, wir sollen natürlich in unserem Umfeld für unsere Stadt da sein. Wir sollen am Alltagsleben der Menschen um uns herum teilnehmen. Aber trotzdem sollen und dürfen wir einen Unterschied machen. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir Jesus reden oder das Neue Testament lesen. Jesus sagt, wir sollen Licht in das Dunkel dieser Welt hineinbringen. Er will es durch uns an die Orte transportieren, wo wir uns aufhalten. Wir sollen die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auf ihn hinweisen, ja sogar ein Vorbild für sie sein, damit sie an unserem Leben sehen, wie Jesus ist. Ganz schön krasser Maßstab. Und das können wir nur tun, wenn wir auf einem starken Fundament stehen, wenn unser eigener Stand gefestigt ist und wir nicht hin und her schwanken. Gottes Volk wird durch Gottes Wort gebaut. Das galt damals zur Zeit Nehemias und Esras. Und das gilt genauso heute im Zeitalter der Gemeinde. Gottes Volk, wir werden durch Gottes Wort gebaut. Und wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, wenn wir sein Reden in der Bibel wahrnehmen und es dann auch umsetzen, dann sind wir auf seinen Spuren unterwegs. Als Jünger Jesu sagen wir ja, wir sind seine Nachfolger. Das heißt, wir folgen dem Weg, den er vorangegangen ist. Und dieser Weg ist nicht immer leicht. Das muss ich euch nicht erzählen. Es ist manchmal ziemlich kompliziert. Und dieser Weg, Jesus hinterher, ist auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Das ist kein Versprechen, keine Verheißung. Jesus nachzufolgen, kostet einen Preis. Und oft auch gar keinen kleinen. Aber dieses Leben, das Jesus uns anbietet, ist das einzige mit einer Ewigkeitsperspektive, die sich meiner Meinung nach lohnt. Und diese Ewigkeit, die fängt im Hier und Jetzt an und zieht sich hindurch in alle Ewigkeit. Und darum lohnt es sich, denn das Beste kommt noch. Amen.